Eine schöne Sache habe ich euch mitgebracht. Ich habe euch unsere Hauswaage mitgebracht, die wir eine ganze Zeit bei uns noch zu Hause hatten. Das Besondere an dieser Waage ist, dass diese Waage, wenn man sie je nachdem, wo man sie auf dem Boden im Bad gestellt hat, sie ein anderes Gewicht angezeigt hat. Und der Unterschied war teilweise bis 4 Kilogramm. Jo, und da könnt ihr euch denken, was das Tolle war, wenn ich da abends auf irgendeiner Feier war und da gab es gut zu essen und zu trinken und ich habe mich morgens dann auf die Waage gestellt, dann habe ich sie so geschoben, dass ich mein Wunschgewicht nachher hatte. Und ich hatte kein schlechtes Gewissen, mir ging's gut. Das war echt praktisch. Ich glaube, in unserem Leben gibt es viele so Dinge, wo wir manchmal auch so ein bisschen tricksen, vielleicht nicht mit dem Gewicht oder mit anderen Sachen, weil wir uns damit einfach besser fühlen. Und das ist ja auch ganz okay, solange es keine schlimmen Folgen hat. Aber es gibt andere Dinge, da können so etwas dann negative Folgen für uns, aber auch für andere haben. Und deswegen ist es wichtig, dass man dann nicht so umgeht mit der Waage, sich selbst so ein bisschen belügt, sondern ehrlich ist. Und dazu gehört auch zum Beispiel der Umgang mit der Bibel. Gott hat uns ja die Bibel geschenkt. Sie ist der inspirierte, also durch Gottes Geist eingegebene Liebesbrief an uns. Und Gott lässt sich auf dieses Risiko ein, das müssen wir uns vorstellen, dass er sagt, auch wenn ich den Menschen die Bibel gebe ich ihnen die Freiheit, dass sie diesen Text, den sie jetzt lesen, fehlinterpretieren dürfen. Sie dürfen es auch missbrauchen. Die Freiheit hat man. Und jeder von uns, der schon regelmäßig in der Bibel liest, der wird auch feststellen, es gibt da Texte manchmal, da ist man am Schlucken, so wie dieser Text jetzt so. Da schluckt man und man hat echt Mühe, das zu verstehen. Weil man versteht es manchmal nicht, manchmal weiß man den Zusammenhang nicht und manchmal passt es auch in die momentane gesellschaftliche Situation nicht herein. Und dann ist man vielleicht geneigt, so wie mit der Waage umzudeuten, sagt, das lasse ich weg, das passt doch nicht und so weiter. Und mir ist wichtig, dass wir immer, wenn wir an einen Text rangehen, immer mit einer gewissen Achtung rangehen und sagen, das ist Gottes Wort. Und ich nehme das erstmal ernst und ich lasse es mal so stehen. Und wenn ich es nicht verstehe, lasse ich es trotzdem stehen und mache da erstmal einen Kreis. Aber einfach nicht sagen, ich nivelliere das, das passt nicht. Und dieser Textabschnitt, den wir heute haben, der ja in der ersten Predigtreihe Korintherbrief steht, ist, wie ich finde, so ein herausfordernder Text. Ich sage euch ganz ehrlich, als ich den bekommen habe, am Anfang der Woche habe ich mich angefangen reinzuknien und ich dachte, du liebes bisschen, da kann ich jetzt nicht drüber predigen. Ich weiß nicht, wie es gemeint ist. Und am besten nehme ich den anderen Text, der danach folgt. Aber da ist jemand anderes dran schon, der darüber predigt. Dann hätte ich ihm das weggenommen. Geht nicht. Also, und dann habe ich mich trotzdem dran gemacht und ich habe das Gefühl, Gott lässt mich nicht los. Er sagt, Björn, ich möchte, dass du es machst. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich das. Und ich habe mich dann reingewagt und ich sage euch, ich selbst habe sehr viel Gewinn dadurch bekommen. Und ich möchte das euch mit euch heute teilen. Das ist mir ganz wichtig. Steigen wir also mal in diesen spannenden Text ein. Und ich will die Verse mal zuerst nehmen, die wirklich die knackigsten Verse überhaupt sind und die wirklich herausfordernd sind. Ich möchte die nochmal vorlesen. Da schreibt Paulus, denn Gott will keine Unordnung, er will Frieden. Wie in allen Gemeinden sollen sich auch bei euch die Frauen in den Gottesdiensten still verhalten und dort nicht das Wort führen. Stattdessen sollen sie sich unterordnen, wie es schon das Gesetz vorschreibt. Wenn sie etwas wissen wollen, können sie zu Hause ihren Mann fragen. Denn es gehört sich nicht, dass Frauen im Gottesdienst das Wort führen. Kurz zusammengefasst sagt Paulus hier 2 Dinge. Frauen sollen sich unterordnen und sie sollen schweigen. Und er bringt letztendlich ein absolutes Redeverbot im Gottesdienst. Also das, was Birgit jetzt gemacht hat, würde nach der Sache nicht gehen. Und ich habe mich gefragt, wie wäre denn das vor 50 Jahren gewesen? Also den Text gibt es ja auch schon seit 2000 Jahren, aber was wäre denn vor 50 Jahren Gottesdienst gewesen? Ich glaube, da hätte dieser Text vielleicht gar nicht so Emotionen ausgelöst, weil damals war die Situation, die Stellung der Frau eine ganz andere. Unsere Gesellschaft hat sich verändert und spätestens jetzt nach der letzten MeToo-Bewegung wäre so ein Text, wenn man ihn so nimmt, wie der steht, undenkbar für Menschen heute. Sagen, das gibt's doch gar nicht, ist ja wildfremd. Und da kommen einem die Fragen, ja, ist denn Paulus jetzt frauenfeindlich? Oder war es damals ganz anders, die Zeit hat sich geändert und das ist nicht mehr aktuell? Oder, und darum geht es mir heute, zu fragen, was hat denn Paulus gesagt, was sagt er denn da eigentlich? Persönlich halte ich diesen Text für eines der missverständlichsten Texte des ganzen Neuen Testaments. Das finde ich mit das Schwierigste. Und das merkt man auch daran, dass ich habe für diese Predigt Kommentare gelesen, mehrere Kommentare. Ich habe mir Predigten angehört. Ich habe sogar noch eine Diplomarbeit, die ich von jemandem hatte, aus meiner Krishna-Zeit, die Stellung der Frau beleuchtet hat, nochmal durchgelesen. Und ich bin, obwohl ich das wirklich gemacht habe, bis zum Ende nicht 100% sicher, was sagt Paulus denn da? Aber ich möchte euch trotzdem etwas zeigen. Ich möchte euch trotzdem sagen, wie ich glaube, dass man diesen Text verstehen kann. Und weil ich das so wichtig finde, weil wir hier Frauen haben, die Gottesdienst machen, die vielleicht irgendwann nochmal predigen werden, gell Birgit, die Predigt haben und predigen, und ich finde es wichtig, dass wir wissen, wie gehen wir damit um? Wie geht ihr Frauen damit um? Wie gehen wir Männer damit um? Sind wir hier unbiblisch? Tun wir Gottes Wort irgendwie brechen und lassen wir Sachen weg, die uns nicht passen? Und deswegen wichtig, dass wir es finden. Krishna selbst vertritt auch, dass Frauen predigen dürfen, Gottesdienst leiten können. Unser Verband sagt das auch. Und deswegen wollen wir uns das mal anschauen. Und dazu, das, ich hoffe, es wird nicht so theoretisch. Ich fände es mega spannend, aber ich möchte euch reinnehmen und ich will euch mal verschiedene, nicht alle, mal drei Deutungsmöglichkeiten zeigen, wie man diesen Text verstehen kann. Also es gibt die erste Möglichkeit, und da gibt es einige Christen, die davon überzeugt sind, dass die Bibel hier keine große Interpretationsmöglichkeit gibt. Die Bibel ist immer eindeutig und sie sagt, das, was da steht, da soll man sich strikt danach handeln. Das heißt, wenn da steht, die Frau schweige in der Gemeinde, dann schweige sie und sie ordne sich unter. Punkt. Nicht weiter wird darüber diskutiert. Und es gibt einige Gemeinden, die sich dieser Lehrüberzeugung anlehnen und die deswegen die Frauen im Gottesdienst den Frauen ein Rede- und Lehrverbot erteilen. Die dürfen nicht laut das bringen oder darum das, was Birgit jetzt so gemacht hat. Die Kinder, die Frauen dürfen zwar, das ist so ein Zugeständnis, im Kindergottesdienst die Kinder lernen. Frauen dürfen dann bei Frauenfrühstücken predigen. Und wenn noch eine Frau Missionarin ist, die im Ausland ist und dann vielleicht in den Gottesdienst kommt und ihren Vortrag hält, dann darf die vielleicht auch noch predigen. Aber so generell soll sie sich ansonsten still verhalten. Ich selbst bin nicht überzeugt von dieser Auslegung, dass ich mal aus diesem Abschnitt einfach rausziehen kann oder rauszieht. Das liegt daran, dass wenn man sich den Kontext anschaut, des ganzen Briefes, dann wird man feststellen, dass Paulus in diesem Brief, in Kapitel 11, Vers 5, davon spricht, dass die Frauen im Gottesdienst, wenn sie prophetisch reden oder beten, sich das Haupt bedecken. Wir wollen jetzt keine Diskussion darüber, was ist mit dem Haupt gemeint, darum geht es nicht. Die Sache ist, dass Paulus sagt, Frauen dürfen im Gottesdienst prophetisch reden und sie dürfen beten, laut beten. Frauen dürfen also beten. Und jetzt frage ich mich, wie passt das denn zusammen? Ist das so, dass Paulus jetzt an der Stelle sich selbst widerspricht auf einmal? Warum sagt er da, die Frau schweige generell, und dann sagt er auf einmal, ja, sie darf beten, darf prophetisch reden, das widerspricht sich. Also da stimmt was nicht. Und das sind dann außerdem noch genügend neutestamentliche Bibelstellen, die deutlich machen, dass Frauen reden dürfen. Apostelgeschichte 2 zitiert Petrus in der Pfingstpredigt, das er hält. Also der Heilige Geist ist ausgegossen worden und dann auf einmal gibt es ja einen Riesenreden in Zungenreden und anders. Und da predigt dann Paulus, der Petrus steht auf und er sagt, und dann erklärt er dieses Phänomen, was da abgelaufen ist. Und er zitiert dann Joel 3, eine alttestamentliche Prophetie. Und er sagt dann jetzt, guck mal, das hat sich erfüllt. Und da heißt es jetzt in dieser Prophetie, und es soll geschehen in den letzten Tagen, das ist der Moment, wo Pfingsten angefangen hat, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, Frauen, Männer. Und eure Söhne und eure Töchter, nicht nur die Söhne, Töchter, sollen weissagen. Und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jeden Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen. In diesem Moment, wo dieser Geist ausgeschüttet wurde, ist genau das auch in Erfüllung gegangen. Und das Spannende ist, dass ein paar Kapitel weiter, im Kapitel 21 der Apostelgeschichte, passiert das nochmal. Da wird geschildert, wie vier Jungfrauen auf einmal geweissagt haben. Es kann also nicht sein, dass Paulus den Frauen generell verbietet, im Gottesdienst zu reden. Und dann würde er sich nämlich sich selbst und das, was die Bibel uns sagt, widersprechen. Aber es bleibt, was meint Paulus denn dann, wenn er nicht von einem generellen Redeverbot für Frauen spricht? Und was sagt er denn da? Wie können wir diese Stelle verstehen? Und so die Mehrheit der Kommentare, die ich gelesen habe, vertritt auch, nee, es gibt kein generelles Redeverbot. Aber trotzdem, und dann hat man versucht zu sagen, wie verstehe ich denn das, was Paulus da sagt? Und dann gibt es eine Auslegung, das ist das zweite, was ich euch zeigen möchte, dass man sagt, Paulus hat nicht ein generelles Redeverbot gegeben, sondern in dieser Gemeinde in Korinth damals gab es ein zeitlich begrenztes Redeverbot, weil es von der Kultur so bestimmt war. Und jetzt ist spannend zu fragen, welche Kultur gab es dann? Dann sagt man ja damals in der griechischen Kultur, da war es üblich gewesen, dass gebildete Zuhörer, wenn sie gebildet waren, das ist wichtig, dann bei Vorträgen Zwischenfragen stellen konnten. Das ist für uns, das kennt keiner mehr bei uns. Ne? Also da konnte man Zwischenfragen stellen, das war ganz normal, aber entscheidend war, dass derjenige gebildet war, weil das müssen ja intelligente Fragen gewesen sein. Jetzt geht man weiter und sagt, naja, also damals in der Antike, das ist auch nicht unbestrichen, gab es viele Analphabeten. Und die Frauen waren natürlich viel ungebildeter als die Frauen. Die waren nicht dümmer, sie waren aber weniger gebildet. Und demnach war das in der Korinthergemeinde sehr wahrscheinlich so, gab es natürlich auch mehr Frauen, die eben ungebildeter waren und weniger Bibelwissen hatten. Und jetzt war das Problem, die Frauen wollten ja was wissen. Und dann haben sie, wie in der Gemeinde, wie bei Vorträgen, wahrscheinlich auch im Gottesdienst üblich, bei der Predigt immer dazwischen, sag mal, wie meinst du das denn? Und das, so sagt man, hätte dieses Dazwischenfragen die ganze Zeit wahrscheinlich den Prediger und so weiter gestört. Bei den Männern hat das nicht gestört, weil die wahrscheinlich intelligente Fragen gestellt haben. Und dann muss Paulus das unterbinden, damit es nicht zur Unruhe im Gottesdienst kommt. Weil wenn da so die Unruhe ist, ja, das ist ja vorher, spricht er ja mit der Zungenrede, geordnet muss das sein, und wenn ihr prophetisch redet, ein nach dem anderen und so weiter. Und das passt dann rein in diesen Kontext. Sagt man, ja. Und dann sagt der Paulus, ja, und wenn ihr was wissen wollt, liebe Frauen, dann fragt nachher euer Mann zu Hause. Und das hat den Hintergrund, das hat man auch in der Kultur, gab es, das war ein typisches Lernmodell. So haben die Frauen gelernt, das muss man jetzt nicht beurteilen, so war es damals. Und deswegen sagt, das passt dazu. Aber, wir sind ja heute in einer ganz anderen Zeit. 2022. Die Frauen sind alle gebildeter als mancher Mann und die sind viel klüger und die haben viel mehr Bibelwissen. Also das ist hinfällig. Es redet bei uns auch keiner im Gottesdienst während der Predigt dazwischen. Deswegen ist das so erklärlich, was Paulus macht. Also zeitlich, kulturell begrenzt. So sympathisch diese Auslegung ist, sie widerspricht der Aussage von dem, was Paulus sagt. Und das ist gewichtig, was er sagt. Er sagt nämlich, wie in allen Gemeinden sollen sich auch bei euch die Frauen in den Gottesdiensten still verhalten. Da kann man kulturell drehen, was man will. Es ist kulturunabhängig und allgemein, eine allgemeingültige Aussage, die Paulus macht, wie ich es in allen Gemeinden mache. Und die Kultur war nicht nur in Korinth so, sondern dann wäre es überall gewesen, in dem ganzen griechischen sprechenden Raum damals. Und da muss man diese Aussage einfach mal stehen lassen. So ist es. Und es kommt dazu, dass die Bibel generell im Umgang mit den Frauen viel fortschrittlicher ist, als wir das manchmal so denken. Im Alten Testament hatten Frauen eine ganz besondere Stellung. Die werden herausgehoben. Das, so wie man im Alten Testament, wie die Bibel angeordnet hat, mit Frauen umgeht. Wenn ihr das heute übertragen würdet auf manche Länder dieser Welt, die Leute würden das ablehnen, würden sagen, nö, also so progressiv kann man mit Frauen doch nicht umgehen. Nö, die soll sich zurückhalten. Ne? Die Bibel ist da fortschrittlich. Oder wenn ihr euch anschaut, wie ist Jesus mit Frauen umgegangen? Kulturell ein unmögliches Ding, dass er sich mit Frauen, mit der Frau am Jakobsbrunnen gesprochen hat. Undenkbar. Jesus tut es. Der hat sich nicht gejuckt, ob das jetzt kulturell richtig ist und ob das in dieses System reinpasst. Und auch Paulus hat immer die Frauen geachtet. Er sagt, die Frauen sollen prophetisch reden, sie sollen weissagen und sie sollen Zungen reden und so weiter. Also es passt einfach nicht, dass man sagt, es ist kulturell irgendwie damit verbunden, dass die Frauen jetzt schweigen sollen. Und das ist jetzt spannend. Also wir sagen, es gibt kein Redeverbot, kein generelles Redeverbot. Es gibt auch kein zeitlich begrenztes Redeverbot. Und das bringt uns jetzt ein Dilemma. Trotzdem haben wir diesen Abschnitt von 33 bis 35, wo diese Worte so eindeutig drinstehen. Und ich will euch jetzt mit hineinnehmen, mal mit einem Lösungsbuch, wie können wir das verstehen? Und ich will nochmal einen Widerspruch aufzeigen. Das ist nämlich ganz interessant. Wir können uns fragen, wie begründet Paulus das denn, dass es jetzt ein Redeverbot gibt? Und er sagt, die Frauen sollen schweigen und sich unterordnen, sagt er. Stattdessen sollen sie sich unterordnen, wie es schon das Gesetz vorschreibt. Ah, Paulus weiß das ja, Altes Testament. Frauen sollen sich unterordnen und schweigen, wie es das Gesetz sagt. So, und ich möchte von euch wissen, wo im Alten Testament, auch Neues Testament, steht, dass die Frauen sich unterordnen und schweigen sollen. Wo? Gibt's nicht. Paulus sagt aber, wie es das Gesetz sagt. Es befindet sich im ganzen Alten Testament, auch Neues Testament, keine Aufforderung, dass die Frau sich unterordnen soll. Es gibt die Aufforderung Neues Testament, oder alttestamentlich auch, die Frau soll sich ihrem Ehemann unterordnen, ganz klar. Aber die Aufforderung, dass sich die Frauen generell im Gottesdienst allen Männern unterordnen soll, gibt es nicht. Und man findet im ganzen Alten Testament kein Gesetz, das besagt, die Frauen sollen schweigen. Das ist ganz wichtig zu erkennen. Da sagt Paulus, bezieht sich auf das Gesetz, aber es gibt das nicht. Und wir wissen alle, dass Paulus wirklich so ein bibelfester Christ war. Der kannte sich so super im Alten Testament aus. Und es ist doch seltsam, dass Paulus auf etwas verweist, wo man sagt, Paulus, wie kommst du eigentlich da drauf? Das ist doch nicht, wo hast du das denn her? Hast du die Bibel nicht richtig gelesen? Und jetzt wird's ganz spannend. Und das bringt uns so der Lösung ein bisschen näher. In der Bibel findet man so ein Gesetz, wie gesagt, nicht. Aber man findet diese Aussage im Talmud. Was ist der Talmud? Das ist der Setz. Hat so das ist eines der wichtigsten, mitwichtigsten jüdischen Bücher, die es gibt. Die haben so, das enthält keine biblischen Gesetzestexte, sondern so Ordnung, Anordnung, wie die Menschen ihren Alltag bewältigen sollen, wie die das Leben umsetzen, wie das Gesetz umgesetzt werden kann. Und das Spannende ist, da gibt es einige Texte aus dem Talmud, und wenn man sich die anschaut, sind die fast eins zu eins identisch zu dem, was Paulus hier sagt. Denkt man, das ist ja wörtlich abgeschrieben. Und das bringt dazu, dass man sagt, dass Paulus diese Texte aus dem Talmud entnommen hat. Und jetzt kann man fragen, warum macht Paulus das denn? Warum nimmt er einen Text aus dem Talmud? Und da geht man noch ein bisschen weiter. Man sagt, ja, in dieser Gemeinde in Korinth, das gab es immer wieder, auch in anderen christlichen Gemeinden, da gab es Judaisten. Das waren Leute, die sich von Juden, die den Talmud vertraten, gesagt, das, was im Talmud gilt, gilt auch für die Christen, dass die das übertragen haben. Und man nimmt jetzt an, dass es dort in der Gemeinde eine Gruppe von Christen gab, die gesagt haben, also, wir müssen das umsetzen, was im Talmud steht. Im Talmud steht, die Frau ordne sich unter und sie schweige. Und deswegen ist es die Frage, ob das, was Paulus im Vers 33 bis 35 sagt, dass das eben nicht ein Zitat von Paulus ist, sondern er greift das auf, was Leute in der Gemeinde sagen. Und er sagt, da steht da nicht so drin, aber es steht, und das wird gesagt, die Frau schweige in der Gemeinde. Und das ist jetzt nochmal spannend, weil wir sagen, wie kommt es denn dann überhaupt dazu? Warum ist das nicht in Anführungszeichen gesetzt? Warum ist denn das so missverständlich und so weiter? Und da kommen wir zu einer Sache heran, die teilweise herausfordernd ist, wenn es um die Übersetzung geht. Die Bibel ist ja in der griechischen Ursprache geschrieben. Das ist nicht ein ganzes Block, den gibt es heute, die hat man zusammengesagt, es gab verschiedene Schriftstücke. So. Und ich habe euch jetzt mal etwas mitgebracht. Ihr müsst nicht Griechisch können. Ihr sollt euch das nur mal anschauen. So in etwa waren diese Schriftstücke. Und ich möchte mal euch bitten, dass ihr euch das mal anschaut. Ja, ja. Und dass ihr dann einfach mir mal sagt, was fällt euch auf im Unterschied zu der deutschen Schrift, die wir heute haben? Nicht schlimm, ihr müsst nicht Sinn halten. Einfach nur mal, was fällt euch auf? Was fehlt? Null Satzzeichen. Das heißt, man weiß gar nicht, wo fängt ein Satz an und wo endet er. In meinem neuen griechischen Testament, was ich habe, hat man Satzzeichen eingebaut. Man hat auch Bibelverse, Kapitel und Verse später eingesetzt. Aber ihr seht hier keinen. Das heißt, dieser ganze Vers 33b bis 35 ist ein zusammenhängender Satz. Und jetzt wird spannend. Wenn ich jetzt übersetze, dann habe ich die Möglichkeit, irgendwo einen Punkt zu setzen, weil ich denke, sinnmäßig müsste das Sinn geben. Oder ich setze den Punkt anders. Ist euch mal aufgefallen, wenn ihr verschiedene Bibelübersetzungen habt, dass manchmal diese Abschnitte anders gehandhabt werden? Man liest, dann wundert sich, Luther hat das da, Elberfelder da, Neue Genfer da, und man fragt sich, ja, wo kommt das denn her? Und es hat damit zu tun, dass es in der griechischen Sprache, damals in der Ursprache, keine Punkte, keine Komma, keine Anführungszeichen gab. Und die Schwierigkeit ist wirklich zu sagen, wann gehört das zusammen? Und das sehen wir jetzt genau an diesem Sitz mit diesem Bibeltext. Hey, hey, hey. Jetzt müsste meine Seite kommen. Oh, oh, oh. Die Seite 8 fehlt. Ist sie noch irgendwie da drin? Jetzt, wo es so spannend wird, aber seid ihr alle wach, das ist gut. Ah, hier steckt es noch. Also, ihr seid noch mit mir, ihr seid nicht eingeschlafen. Es wird nämlich jetzt spannend. Die Übersetzung könnte man nämlich, also die lautet so wie folgt in dem Satz. So, man hat jetzt den Punkt an eine gewisse Stelle gesetzt und hat dann einen Sinn daraus ergeben. Was heißt das? Denn Gott will keine Unordnung, er will Frieden. Punkt. So, jetzt sagt man aber, das ist überhaupt nicht logisch. Also weil dieses Anhängsel, was dann kommt, man könnte den Punkt ganz anders setzen, man würde einen ganz anderen Sinn bekommen. Dann würde es nämlich sein, denn Gott will keine Unordnung, er will Frieden, wie das in allen Gemeinden gilt. Also was für die ganzen Gemeinden gilt, ist, dass er Ordnung und Frieden haben will. So, und dann kommt diese Fortsetzung und dann kommt das Zitat auf einmal. So sollen sich auch bei euch alle Frauen unterordnen und so weiter. Das Ganze würde einen Sinn ergeben in dem, was Paulus schreibt. Und das macht dann auch Sinn, wenn man dann weiterliest. Paulus greift nämlich dann, das Zitat kommt, dann greift er diese Meinung dieser Gruppe auf, zitiert das, aber er lehnt die Forderung ab, er unterstützt es nicht, sondern er lehnt es ab. Und weil er dann natürlich Widerstand von dieser Gruppe von Männern erwartet, gibt er dann zu antworten. Das gibt dann Sinn, wenn man das weiterliest. Er sagt dann, also meine Meinung ist, Frauen, das ist ein Zitat, das will ich nicht. Und dann sagt er, ihr seid anderer Meinung, ihr Gruppe, die ihr so dieses den Talmud so vertretet, ihr seid anderer Meinung. Bildet ihr euch etwa ein, Gottes Botschaft sei von euch in die Welt ausgegangen? Oder glaubt ihr, dass die einzigen zu sein, die sie gehört haben? Wenn einer meint, Gott rede durch ihn oder er sei in einer besonderen Weise von Gottes Geist begabt, dann muss er auch erkennen, dass alles, was ich hier anordne, nicht Verbot zum Reden, sondern dass die Frau redet, dem Willen des Herrn entspricht. Wer das aber nicht anerkennt, den erkennt auch Gott nicht an. Und dann fasst Paulus nochmal alles in seinen letzten Sätzen zusammen und wenn er das nicht so meinen würde, würde er sich widersprechen, was er vorher sagt, die Frau schweige in der Meinung. Er sagt dann, und das Ganze zusammen, um das Ganze zusammenfasst, liebe Geschwister, bemüht euch um die Gabe des prophetischen Redens und hindert keinen daran, in Sprachen zu reden, die von Gottes Geist eingegeben. Aber sorgt dafür, und das ist wieder sein Anliegen, dass alles korrekt und geordnet vor sich geht. Aus meiner Sicht wehrt Paulus das geforderte Redewort der Frauen nicht ab, sondern er sagt, dass niemand gehindert werden soll, im Gottesdienst zu reden, egal welchen Geschlecht er ist. Und ich möchte das nochmal kurz zusammenfassen, wie ich es sehe. Aus meiner Sicht kann es Paulus, wenn er das sagt, kein Redeverbot für die Frauen in der Gemeinde geben. Denn sonst würde Paulus sich widersprechen und er würde auch dem widersprechen, was die Bibel sonst sagt. Ein zeitlich begrenztes Redeverbot, bedingt durch die Kultur, passt auch nicht. Da sind zu viele Widersprüche. Und weil es kein Gesetz gibt, auf das sich Paulus hier beruft, und dieser ganze Fremdkörper, diese drei Verse, eigentlich wie so ein Fremdkörper, irgendwie etwas, was so völlig konträr zu dem ist, was Paulus sagt, scheint es mehr danach zu sein, dass es ein Zitat ist, den Paulus übernommen hat von einer Gruppe, und es fehlen die Anführungszeichen eigentlich dabei, um es deutlich zu machen, was da gesagt wird. Und Paulus argumentiert eigentlich gegen das Redegebot der Frauen. Soweit. Ich hoffe einfach, dass ihr mir abspürt, dass ich mit dem Text nicht so umgehen will, wie ich mit meiner Waage umgegangen ist. Mir geht es nicht darum, irgendwie meine Überzeugung da hineinzubringen. So, mir geht es darum, wirklich zu zeigen, was ist denn logisch, was ergibt Sinn und was will Gott sagen. Aber ich will mich nicht hier hinstellen und sagen, das ist jetzt das Wort. Es ist meine momentane Erkenntnis und wenn Menschen von euch sagen, nee, ich nehme es wörtlich, dann nehmt es wörtlich. Da will ich niemanden angreifen. Aber meine Überzeugung ist, und deswegen bin ich auch überzeugt und verstehe auch hinter Krishona, dass ich sage, Frauen dürfen reden und sollen auch predigen. Und ich finde es wichtig für uns, dass ihr Frauen euch auch herausgefordert wird, auch zu reden im Gottesdienst oder auch zu beten oder was auch immer. Aus meiner Sicht dürft ihr das machen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und wir Männer sind herausgefordert, das nicht zu wehren. Und wir können uns an der Stelle, wenn es immer um die kulturelle Sache geht, man kann sich fragen, war das in der Kultur immer richtig, wie es früher war? Na, also wie man mit Frauen umgegangen ist, da kann man auch fragen. Und dass wir uns als Männer zurücknehmen und sagen, nein, Frauen dürfen reden. Und wir dürfen sie in ihrem Dienst unterstützen. Und ich finde das wichtig, wenn Männer und Frauen im Gottesdienst reden, dann wird es für uns alle zum Segen. Amen.